Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Seit 1997 führt das katholische Hilfswerk jährlich im Spätsommer einen internationalen Kongress durch, bei dem kirchliche und gesellschaftliche Situationen und Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa zusammen mit Experten im Dialog erörtert werden. In diesem Jahr findet bereits der 14. Kongress in der Renovabis-Zentrale in Freising statt. Er steht unter dem Motto: In Verantwortung für die Schöpfung, ökologische Herausforderungen in Mittel- und Osteuropa. Es dreht sich, ganz salopp formuliert, alles um Umweltschutz und die Bewahrung von Klima und Umwelt. Darüber wollen wir in den kommenden 2 Stunden mit Kongressteilnehmern sprechen. Am Mikrofon begrüßt Sie Bernd Knopp. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. In diesem Jahr hat in Freising der 14. internationale Kongress Renovabis in der Renovabis-Zentrale stattgefunden. Das Motto: In Verantwortung für die Schöpfung, ökologische Herausforderungen in Mittel- und Osteuropa. 3 Tage lang debattierten Experten in Freising über den Schutz der Schöpfung, die Auswirkungen von Umweltproblemen in Osteuropa auf Kirche, Staat und Gesellschaft, über die Lösungen der Politiker und der Kirche, über die Bewahrung der Schöpfung durch den Menschen. Das klingt nach sehr viel Stoff. Dr. Christoph Dahm ist Referent des Internationalen Kongresses Renovabis und er ist verantwortlicher Redakteur für die Zeitschrift OWEB. Einen schönen guten Tag, Herr Dr. Dahm, jetzt im Studio.
Schönen guten Tag.
Herr Dr. Dahm, ich habe einiges in Kürze aufgezählt und angeschnitten, was in Freising besprochen wurde. Ja. Lassen Sie uns etwas in die Tiefe gehen. Was wurde denn konkret in 3 Tagen besprochen?
Wir haben zunächst am Eröffnungstag prominente Namen gehabt, Kardinal Peter Turkson, den Präsident des päpstlichen Rats Justitia et Pax und Bischof Ladislav Nemet aus Zrenjanin in Serbien. Diese haben also eine allgemeine Einführung zum theologischen Hintergrund unserer Gesamtthematik gegeben. Der Kardinal ging aus von der diesjährigen Weltfriedensbotschaft von Papst Benedikt XVI., die unter dem Motto steht: Wenn du den Frieden willst, bewahre die Schöpfung. Und da haben wir eigentlich auch schon den Kernpunkt. Papst Benedikt XVI. Hat in natürlich Bezug auch auf seine Amtsvorgänger Johannes Paul II. Und Paul VI. Hier ganz wesentlich dargelegt, warum auch gerade für Christen Umweltschutz im Sinne von Schöpfungsbewahrung, Schöpfungserhaltung ein ganz wichtiges Element ihres alltäglichen Lebens sein muss, warum auch Kirche sich damit beschäftigen muss. Und Bischof Nemet in einem 2. Schritt hat das Ganze etwas konkretisiert auf seine Aufgaben im Donauraum, konkret in seiner Diözese Zrenjanin in Serbien, darüber hinaus, denn dort geschieht auch schon eine ganze Menge an Arbeit an umweltbewussten Maßnahmen in Mittel- und Osteuropa, was hierzulande gar nicht so sehr bekannt ist.
Ja, ich werde nachher mit diesen beiden Herrschaften auch noch sprechen im Laufe der Sendung. Umwelt und Klima haben ja in diesem Jahr mal völlig unabhängig jetzt von Mittel- und Osteuropa eine, wie soll ich sagen, unerwartete Bedeutungsdimension erlangt. Ich denke da an Pakistan, an die Hitzewelle in Russland, an die Überschwemmungen auch an der Neiße, ja, aber auch die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. Welche Rolle haben denn diese aktuellen Geschehnisse beim Kongress gespielt?
Sehr allgemein gesagt, also Umweltprobleme halten nicht an irgendwelchen nationalen Grenzen, sondern sie greifen weiter und deshalb wurden auch diese Themen, jetzt speziell bezogen, sagen wir mal, auf Russland, aber auch weitere Länder Mittelosteuropas angeschnitten. Überschwemmungen gibt es auch im Donauraum. Auf der anderen Seite werden die Flüsse wie die Donau verschmutzt. Es gibt, das war also konkret auch ein wichtiger Punkt im Arbeitskreis, in einem Arbeitskreis, in dem es über Albanien ging, dort große Probleme mit dem Müll, Müllverschmutzung, Vermüllung von Landschaften. Wiederum ein weiter Sprung, auch im Kongress ein Thema. In Zentralasien wird die Landschaft zerstört, auch dort liegt Müll herum, aber auf der anderen Seite gibt es auch Versteppungen. Alles also Beispiele aus unseren, in Anführungszeichen, Regionen, die aber auch Beispiele sind, die man genauso gut global ansetzen könnte. Und darauf ist auch zum Beispiel der Kardinal eingegangen. All diese Dinge sprechen uns also alle an, egal ob nun hier in Deutschland, in Mittel- und Osteuropa oder auch in globalen Dimensionen. Einen Punkt will ich vielleicht noch ergänzen an dieser Stelle. Ein wichtiger Punkt, um für uns, um diesen Kongress zu veranstalten, ein wichtiger Anlass und damit zugleich auch ein Thema, was wir mehrfach aufgegriffen haben, ist die Atomkatastrophe, die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986, die sich ja im nächsten April zum 25. Mal jähren wird. Mhm. Ja, damit sind wir bei dem wichtigen Thema, auch im Moment heiß aktuell in Deutschland diskutiert, Zukunft der Kernkraft als Energiequelle.
Im Vorfeld des Kongresses haben ja zahlreiche Politiker bereits das Kongressthema begrüßt. Ich denke nur an die Bundeskanzlerin. Ja. Angela Merkel erklärte, Renovables greife damit die wohl drängendste Frage unserer Zeit auf, nämlich die Bewahrung der Schöpfung, der natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit. Was glauben Sie, welche nachhaltige Bedeutung erlangt denn der Kongress, wenn man bedenkt, dass der Klimagipfel gescheitert ist?
Ich denke, eine gewisse Nachhaltigkeit ist schon mal insofern gegeben, als wir hier es doch geschafft haben, prominente Vertreter von kleinen und großen Initiativen in Deutschland und auch natürlich in unseren Ländern, denn es gibt ja da auch schon einige, zusammenzubringen und damit wichtige Vernetzungen zu schaffen. Es gab, wie man so schön sagt, schon den ein oder anderen Aha-Moment und Überraschungen, überraschende Begegnungen, überraschende Zusammenkünfte. Mir fällt da jetzt spontan ein, der Auftritt des jungen Felix Finkbeiner, den wir am letzten Tag hier hatten, von der diese Jugendorganisation Plan for the Planet, ein 12-jähriger Schüler, der da also ein internationales Netzwerk gegründet hat, mit dem Ziel, Millionen von Bäumen zu pflanzen, um das Klima, sehr pauschal gesagt, zu retten. Da hat es gleich erste Gespräche und Kontakte gegeben, zum Beispiel Richtung Albanien. Dort wird es wahrscheinlich sehr bald ein Projekt geben, aber auch erste Kontakte, so wie ich das mitbekommen habe, Richtung Ukraine und Bulgarien. Da entstehen also ganz neue Kontakte. Es entsteht auch im Bereich internationaler Jugendarbeit, entstehen da neue Dinge, Vernetzungen, und das kann, ich würde es mir wünschen, ausstrahlen und tatsächlich insofern eine weitere Wirkung haben über den engeren kirchlichen, katholischen Bereich hinaus.
Sie selbst sind ja verantwortlich als Redakteur vom Dienst auch für das Magazin OWEB, das heißt so viel wie Ost-West-Europäische Perspektiven. Dieses Magazin bringt Renovables zusammen mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken heraus. Die Inhalte sind diesmal thematisch dem Kongressprogramm irgendwie angepasst. Welche ökologischen Schwerpunkte setzen Sie denn?
Um einige Punkte herauszugreifen, eine theologische Einführung war in dem Heft von Professor Markus Vogt, der auch eines der Hauptreferate des Kongresses gehalten hat, eben zum Thema biblische Begründung, biblische und theologische Begründung für den Umgang mit der Schöpfung. Und dann sind wir in einer, wenn man so will, einer Art Diskurs, Exkurs durch verschiedene Länder gegangen und haben dort einzelne Beispiele, Problemfälle aufgeführt. Ich nenne nur einige Punkte. Ein übergreifender Beitrag über kirchliche Umweltarbeit in der Ukraine, und zwar von der griechisch-katholischen Kirche dort. Dann gab es aus durchaus aktuellem Anlass, ich erwähnte es ja schon, einen größeren Beitrag über Umweltbewusstsein und Umweltprobleme in Weißrussland mit dem Blick auf die Tschernobyl-Katastrophe und was ist seither dort geschehen, was tut man, wie geht man mit den Folgen um. Andere Beispiele betreffen Bulgarien. Sehr konkret geht es da um die Frage der Atompolitik in Bulgarien. Dann noch ein anderer Beitrag über Auenwälder in der Südwestukraine. Das ist ein kleiner Ausschnitt. Es sind noch weitere interessante Beiträge drin.
Das finde ich allerdings auch. Und für alle, die das Heft bestellen wollen, jetzt machen wir ein bisschen Werbung. Ja, über wen kann man dieses Heft beziehen?
Sie können sich direkt an uns wenden, also an Renovabis, also unter www.renovabis.de oder aber auch über unsere Homepage www.owib.de. Dort können Sie es bestellen und dann läuft das je nach von weniger Tagen.
Wunderbar. Ansonsten erfahren wir alles Weitere über diesen Kongress und das Thema Ökologie während der Sendung Domradio weltweit. Ich danke Ihnen, Dr. Christoph Dahm, Referent Internationaler Kongress Renovabis und Redakteur vom Dienst des Magazins OWEB. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Dankeschön. Domradio weltweit zusammen mit Renovabis in Verantwortung für die Schöpfung, ökologische Herausforderungen in Mittel- und Osteuropa. Dies ist nicht nur das Motto, sondern auch der Inhalt eines dreitägigen Renovabis-Kongresses. Als päpstlicher Vertreter mit dabei Peter Kardinal Türksen, der Präsident des Päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden in Rom. Und jetzt ist er bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Kardinal.
Guten Tag.
Herr Kardinal, Sie haben am Renovabis-Kongress teilgenommen. Was hat Sie denn persönlich an den Inhalten dieses Kongresses gereizt?
Das Thema selber ist sehr wichtig. Wir können nicht weiter auf dieser Welt leben, ohne die ökologische Frage im Ernst zu nehmen. Mhm. So ist es schon gut, dass also Renovabis daran gedacht hat, einen Kongress mit solchen Themen zu studieren, die Gelegenheit zu geben, Leute ihre Meinungen und Äußerungen darüber zu machen. Ich meine, wenn man von Ökologie reden, obwohl es um Osteuropa etc. geht und ich bin aus Ghana nie in Osteuropa gewesen,
ja.
Aber ich kann ganz gut verstehen, warum Sie also das Thema ausgewählt haben.
Mhm.
Die ökologische Frage ist immer eine wichtige Frage. Ich meine, wenn man zum Beispiel Ökologie mit das Wort Oikos vergleicht,
mhm.
Denn Ökologie heißt Oikos. Und Oikos ist das griechische Wort für Haus. Ja?
Ja.
So Ökologie möchte uns also darauf aufmerksam machen, dass wir auf dieser Welt wohnen, als ob wir Teilnehmer von einem Haus sind. Wir müssen bewusst sein, dass wir in diesem Haus nicht allein wohnen. So müssen wir darauf aufmerksam, dass also wir müssen eine erste Solidarität unter uns und mit unserer Zukunft aufhaben.
Ja, Herr Kardinal, der Papst selbst hat während seiner Generalaudienz öfters mal betont, wie wichtig der sorgsame Umgang mit der Schöpfung ist, weil die Welt ja eine Schöpfung Gottes ist.
Genau.
Welche Botschaften Gottes kann der Mensch denn sinnvoll nutzen, um den Umgang mit der Umwelt möglicherweise zu korrigieren?
Wissen Sie, ganz einfach, wenn der Heilige Vater das betont, dann heißt es, dass der Mensch, wir müssen immer der Bewusstsein sein, dass wir haben die Welt nie geschöpft. Es gibt eine Geschöpfe.
Ja.
Gott hat die Schöpfung an uns vertraut. Und wenn jemand etwas an uns vertraut, dann müssen wir ganz treu sein. Gott ist der Schöpfer. Er hat auch der Mensch geschöpft. Wir gehören an die Geschöpfe, aber wir gehören an die Geschöpfe als der Spitze von Geschöpfung. Und an uns hat Gott die Geschöpfung anvertraut.
Ja, ich wollte gerade nachhaken, es gibt ja auch mehrere Vorgänger des heutigen Papstes, die auf diese Beziehung zwischen dem Menschen und der Umwelt bereits verwiesen hatten. Papst Paul VI. Zum Beispiel.
Genau.
Er hob hervor, dass die Menschen die Natur so unbedacht ausgeschlachtet haben, dass die Gefahr besteht, sie zu zerstören. Warum haben denn Politiker und Wissenschaftler nicht auf diese zahlreichen Mahnungen der Kirche reagiert?
Ich weiß nicht genau, aber ich kann eine kleine Hinweis dazu machen, warum Sie das dazu nicht reagiert haben.
Mhm.
Weiß ich nicht, vielleicht kann ich auch Ihre Meinung nicht äußern. Aber
okay.
Ich meine, wenn man auch nicht von den geistlichen Sachen, zu Bibel etc. reden möchte, Chaos zum Kosmos gemacht. Und es wurde durch das Wort Gottes gemacht. Kosmos heißt eine Ordnung, die Schönheit verursacht. Das ist der Sinn, der Sinn von Kosmos. Das heißt, dass wir müssen darauf aufmerksam sein. Wenn wir der Kosmos, wenn wir die Sache, die Chaos bis zum Kosmos gemacht hat, wenn wir darauf nicht aufmerksam machen, dann gibt es immer das Risiko, dass wir zurück in Chaos gehen.
Mhm.
Und das möchten wir nicht. Wir müssen darauf aufmerksam, dass also die Schöpfung steht auf ihre eigenen Beine, sozusagen. Es gibt immer das Wort Gottes, das die Schöpfung unterstützt. Und das hält die Schöpfung immer als Kosmos. Eine geordnete Sache, die Schönheit also besitzt. So ist es sehr wichtig, dass wir das Wort Gottes, das alles vom Chaos bis zum Kosmos verursacht hat, respektieren. Ja.
Muss Gott uns denn neu strukturieren, damit wir die Schöpfung bewahren können?
Nein. Er hat schon die Sache gemacht. Er hat an uns vertraut, damit wir die Schönheit etc. von Schöpfung bewahren und es weiter sozusagen machen. Wir brauchen keine neue Schöpfung. Wir brauchen nur einfache Treue zu dieser Aufgabe zu sein. Und diese Aufgabe ist also die Schöpfung schön und gut zu behalten, für uns zu benutzen, ganz bewusst, dass es eine Zukunft gibt. Das heißt, andere Leute, die nach uns in dieser Welt kommen werden.
Das finde ich schön, dass wir die Schöpfung nicht neu erfinden müssen. Das ist ja auch gut so, lieber Kardinal. Jetzt habe ich noch eine Frage. Sie haben ja über Schöpfungsbewahrung auch gesprochen bei dem Renovabis-Kongress. Was nehmen Sie daraus, oder andersrum gefragt, welche Lehre nehmen Sie daraus nach Rom mit?
Dass es gibt Leute, die an diesem Thema sehr interessant sind. Wir haben Zeugnisse von Osteuropa gehört. Wir haben Leute, die ganz konkrete Situationen, ganz konkrete Beispiele gehört.
Konkrete Beispiele, ja.
Ja, konkrete Beispiele gehört. Das uns ermutigen, es weiterzumachen.
Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall sehr viel Kraft und sehr viel Mut, um der Umwelt gerecht zu werden und Ihre Aufgabe weiterhin mit so viel Freude und so viel Elan zu erfüllen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, ja. Peter Kardinal Türksen, der Präsident des Päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden in Rom. Vielen Dank.
Ja, danke Ihnen auch. Danke Ihnen auch. Ein guter, Gottes Segen noch dazu.
Hier ist Domradio weltweit mit Nachrichten aus Mittel- und Osteuropa, zusammengestellt von Renovabis. Hilfe für Projekte, 16. Treffen der Hilfswerke.
Weil die soziale Situation in Mittelost- und Südosteuropa als prekär anzusehen ist, haben Vertreter von Aid to the Church in Central and Eastern Europe, Kirche in Not und Renovabis bei ihrem jährlichen Abstimmungsgespräch vor wenigen Tagen in Freising betont, dass sie ihre Partner weiterhin bei deren kirchlichen und gesellschaftlichen Aufgaben unterstützen werden. Die Vertreter der Hilfsorganisationen waren sich einig, es sei weiterhin nötig, zahlreiche strukturschwache Ortskirchen beim Aufbau und bei der Entwicklung ihrer Projekte zu unterstützen. Die drei internationalen Geldgeber setzen alljährlich mehrere Millionen Euro zugunsten der Projekte ein. Bei Renovabis waren es im vergangenen Jahr rund 27 Millionen Euro für fast 850 Projekte.
Fruchtbare Kooperation und viele Impulse. Renovabis dankt Walter Kardinal Kasper.
Für viele Jahre einer fruchtbaren Kooperation in der Unterstützung der Kirchen und Christen in Mittel- und Osteuropa hat sich die Geschäftsführung von Renovabis in einem Würdigungsschreiben bei Walter Kardinal Kasper bedankt, dessen Rücktrittsgesuch unlängst vom Papst angenommen wurde. Der Kurienkardinal war 1999 von Papst Johannes Paul II. Zum Sekretär beim Rat für die Einheit der Christen berufen worden. Nur zwei Jahre später beförderte ihn der Papst zu dessen Präsidenten. Renovabis hatte immer wieder mit dem Ökumenebeauftragten des Heiligen Stuhls zu tun. Dabei und in vielen weiteren Bereichen sei dem Engagement von Renovabis durch den Kardinal stets größtes Vertrauen entgegengebracht worden, betont der derzeitige Leiter der Geschäftsstelle Dr. Gerhard Albert. Nach seiner Einschätzung ist die Arbeit des Brückenbauers Kardinal Kaspar von kirchengeschichtlicher Bedeutung.
Welt-AIDS-Konferenz in Wien. Zusammenhang zwischen Drogensucht und HI-Infektionen.
Auf den fatalen Zusammenhang von Drogenkonsum und HI-Infektionen im Osten Europas haben Renovabis und Caritas International aus Anlass der Welt-AIDS-Konferenz in Wien hingewiesen. Drogennutzer bilden demnach in Mittel- und Osteuropa noch immer die Mehrheit der Menschen mit HIV. Entsprechend hat die Verbindung von HIV und Sucht in den letzten Jahren an Bedeutung in den Projekten der Renovabis-Partner gewonnen. Seit 5 Jahren unterstützen Renovabis und Caritas International die Qualifizierung und Vernetzung der HIV-AIDS-Projekte in Mittel- und Osteuropa durch die Beauftragung einer Beraterin.
Richtiger Mensch, richtige Zeit, richtiger Ort. Renovabis gratuliert Pater Eugen Hillengers.
Bei seiner Verabschiedung im Juni 2002 hatte ihn der Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meißner als Vorsitzender des Trägerkreises von Renovabis mit den Worten gewürdigt, Eugen Hillengers sei der richtige Mensch zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Anlässlich des 80. Geburtstags, den Pater Hillengers vor kurzem feierte, erinnert Renovabis voll Dankbarkeit an das Wirken seines ersten Geschäftsführers. Als die deutschen Bischöfe den Jesuitenpater 1993 zum ersten Geschäftsführer von Renovabis beriefen, stand das jüngste der katholischen Hilfswerke in Deutschland noch ganz am Anfang seiner Arbeit. Mit den Menschen im Osten Europas zu handeln und nicht für sie da zu sein, war eine wichtige Maxime, die er immer wieder betonte. Gerne sprach er von 2 Säulen des Engagements von Renovabis, einerseits der Projektförderung vor Ort, andererseits der Förderung von Partnerschaften zwischen West und Ost.
Das waren Nachrichten aus Mittel- und Osteuropa, zusammengestellt von Renovabis. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Der 14. Internationale Kongress ist zu Ende gegangen bei Renovabis, das Thema in Verantwortung für die Schöpfung ökologische Herausforderungen in Mittel- und Osteuropa. Als Osteuropa-Hilfswerk hat sich Renovabis natürlich während der dreitägigen Veranstaltung auch mit den Umweltproblemen mittel- und osteuropäischer Länder beschäftigt. Und dabei ging Renovabis mit Experten auch der Frage nach, inwiefern Umwelt, Ökologie und Schöpfungsschutz auch ein Thema in Ostländern sein kann oder ist. Dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich Dr. Ulrich Witte von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt aus Osnabrück hier bei uns im Studio. Herr Dr. Witte, erstmal einen schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Knopp.
Herr Dr. Witte, Sie sind bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt Abteilungsleiter für Umweltkommunikation und Kulturgüterschutz und haben beim Renovabis-Kongress an einer interessanten Podiumsdiskussion mit dem Thema Umweltbewusstsein, ein gesellschaftliches Thema in Mittel- und Osteuropa, teilgenommen. Ich richte die Frage mal konkret an Sie. Ist denn dieses Thema überhaupt ein Thema für die Osteuropäer?
Unbedingt. Die Thematik ist für West- und Osteuropäer gleichsam wichtig. Umweltbewusstsein ist einfach die Voraussetzung, dass technische, juristische, gesetzliche Veränderungen eingeleitet werden zugunsten der Umwelt. Wenn die Menschen kein Bewusstsein und kein Wissen haben über das, was erforderlich ist, und wenn auch nicht der genügende Druck in einer Gesellschaft vorhanden ist, passieren diese Dinge nicht.
In den osteuropäischen Ländern gab es ja in der Vergangenheit viele Probleme im Umgang mit der Umwelt. Immer wieder gab es dann zum Beispiel Zwischenfälle in Atomkraftwerken, Wälder wurden abgeholzt, Flüsse verschmutzt. Wenn Sie jetzt diesen Umweltschutz, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu Ostblockzeiten mit der Gegenwart vergleichen, wo liegen denn heute noch die größten Herausforderungen?
Da macht man am besten mal einen Blick zurück in die deutsche Geschichte und schaut auf das Jahr 1990, auf die ehemalige DDR. Das war sozusagen das erste osteuropäische Land, mit dem wir als Westdeutsche etwas zu tun hatten, aus Sicht der DBU, der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Und wir hatten eine höchst bemerkenswerte Verunreinigung in Umweltdingen. Nur 3% der Wasserläufe waren beispielsweise intakt, 1% der stehenden Gewässer und so weiter. Es war 89% der Stromerzeugung erfolgte auf Braunkohlenbasis und so weiter. Die Situation hat sich sehr geändert und die Situation wird sich vermutlich nicht zuletzt durch den Beitritt in die EU auch in den mittel- und osteuropäischen Ländern verändern. Aber deswegen wird die Situation nicht gut, denn es bleiben die Alltagsprobleme. Es sind ja nicht nur die abgeholzten Wälder oder die Katastrophen wie in Tschernobyl, die die Umweltprobleme verursachen, sondern es ist der ganz normale Alltag ohne Katastrophen. Es ist die Energieverschwendung, die wir haben. Es ist die Art, wie wir Energie erzeugen. Es ist das Alltagsverhalten der Menschen, die Vermüllung und so weiter. Und wenn wir da nicht grundsätzlich etwas anderes machen, dann werden uns die Probleme bleiben. Wir reden über den Klimawandel. Wir wissen, dass der Ausstoß an CO2 durch die Industrieländer verursacht wird. Ein Afrikaner, der stößt, wenn man so ausdrücken will, im Jahr eine Tonne aus. In den USA werden 22 Tonnen CO2 produziert. Die Folgen des Klimawandels werden aber nicht in den Industrieländern vor allem zu spüren sein, sondern in Afrika und in Asien. Und wir haben da eine sehr große, eine ethische, moralische Verantwortung. Und das ist ein west- und osteuropäisches Problem.
Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, für die Sie arbeiten, fördert ja beispielhafte Umweltschutzprojekte. Da geht es dann um die Nutzung regenerativer Energien, um Aufarbeitungsmethoden, um Umweltforschung und so weiter. Welche würden Sie denn besonders hervorheben und lassen sich auch in mittel- und osteuropäischen Ländern möglicherweise effektiv verwirklichen?
Das sind verschiedene Ebenen. Also wo wir mit Sicherheit etwas machen können, ist im Bereich der Energieverwendung, sowohl was die Reduzierung des Energieverbrauchs angeht, als auch was die Art und Weise, wie Energie erzeugt wird. Man muss aber nicht nur oben ansetzen, indem man etwas über die gesetzlichen Dinge macht, sondern man kann auch kleinere Projekte machen, um das Stichwort Umweltbewusstsein zu bringen. Wir haben in Polen beispielsweise in einer kleinen Stadt, die mittlerweile den Ehrgeiz hat, Modellstadt für regenerative Energie in Polen zu werden, 5 Projekte gefördert, die immer auch eine Bildungskomponente beinhalten. Die sind angefangen mit einem kleinen Zentrum zur Entwicklung von Solarenergie, haben dann ausgeweitet auf ein größeres Zentrum für regenerative Energien allgemein, sind mittlerweile Ansprechpartner geworden für andere osteuropäische Länder. Das zieht seine Kreise und die Entwicklung kann also nicht nur von oben kommen, die muss auch von unten kommen. Das muss sich begegnen.
Ich habe noch eine Frage an Sie. Reaktorsicherheit ist nicht nur nach Tschernobyl, sage ich mal, ein wichtiges Kernthema in diesen Ländern. Wenn es um den Umweltschutz geht, welche Beobachtungen können Sie denn da machen?
Im Hinblick auf Kernenergie.
Ja.
Das ist ein schwieriges Thema. Da sind wir auch als DBU etwas außen vor, weil wir als Stiftung uns in der Hinsicht neutral verhalten wollen. Ich hoffe, sage ich mal, dass das, was Herr Röttgen versucht durchzubekommen, auch tatsächlich Wirklichkeit wird.
Herr Dr. Ulrich Witte, Abteilungsleiter für Umweltkommunikation und Kulturgüterschutz bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in Osnabrück, über das Umweltbewusstsein als gesellschaftliches Thema in Mittel- und Osteuropa. Er hat am großen Renovabis-Kongress teilgenommen. Ich sage vielen Dank und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön, Herr Dr. Witte.
Ja, vielen Dank auch an Sie.
Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Die Bewahrung der Schöpfung als Kongressthema für Renovabis, das ist unser Thema auch in der zweiten Sendestunde hier bei weltweit. Der 14. internationale Kongress Renovabis ist vorbei. 3 Tage lang fand in Freising ein kirchlicher Klima- und Umweltgipfel statt. Experten aus Kirche und Politik konnten sich in Arbeitskreisen und Podiumsdiskussionen ein Bild von der Umweltpolitik, aber auch von der Umweltzerstörung in osteuropäischen Staaten machen. Ein besonderer Fokus wurde dabei auch auf den Donauraum in Osteuropa gerichtet. Die Donau ist schon alleine deswegen der internationalste Fluss, weil sie sich durch viele kulturell völlig unterschiedliche Länder zieht. Deshalb ist sie in besonderem Maße von Umwelteinflüssen bedroht. Das weiß auch die Kirche. Ich begrüße zu diesem Thema den Bischof der serbischen Stadt Zrenjanin, Bischof Dr. Namislav Nemet am Telefon. Ich sage guten Tag, Herr Bischof.
Guten Tag, Herr Knopf.
Herr Bischof, Sie kennen sich als Vertreter der Kirche besonders gut mit den Problemen der Anlieger des Donaubeckens aus. Woher kennen Sie denn diese Belange so genau?
Gott sei Dank wurde ich neben der Donau geboren und bin ich dort auch aufgewachsen. Und später in meinem Leben als steiler Missionar habe ich jahrelang in Österreich, in Mödling bei Wien, das ist schon bei der Donau sozusagen, später in Budapest, in Ungarn. Und Budapest liegt an der Donau. Und jetzt in meiner Diözese fließt die Donau auch durch. Deswegen, die Donau ist für mich ein lebenswichtiger Raum.
Man muss sich mal vorstellen, mehr als 80 Millionen Menschen in 19 verschiedenen Ländern zählen sozusagen zum gesamten Einzugsgebiet der Donau. Ich sag mal ein paar Zahlen. 20 Millionen Menschen beziehen ihr Trinkwasser aus diesem Fluss. 2000 Pflanzenarten, 5000 Tierarten leben in ihrem Einflussbereich. Diese Zahlen müssten ja eigentlich schon ausreichen, um die Donau als schützenswert einzustufen. Dennoch existieren rund um diesen Fluss im Donaubecken zahlreiche Umweltprobleme. Können Sie denn die wesentlichsten mal aufzählen?
Natürlich. Das erste könnte ich als Mangel an der Sorge, dass man das Abfallwasser aus unseren Städten, so Kanalisation und so weiter, nicht in die Donau direkt hineinführt, sondern dass dieses Wasser durch verschiedene Filterkläranlagen gereinigt wird und erst danach in den Fluss hineinfließt. Das ist eine der größten Probleme. Danach die Industrie neben der Donau. Vielleicht das ist kein Fall für Süddeutschland und Österreich. In Ungarn sehr oft sind die Großindustrieanlagen neben der Donau. Sie brauchen viel Wasser, das wissen Sie auch. Und wenn wir südlich von Budapest gehen, Richtung Serbien und weiter Rumänien, Bulgarien und die Ukraine, es wird immer nur schlimmer. Und es gibt auch in meiner Diözese einige Flüsse, die in die Donau hineinfließen, die Theiße, Temes, Karas, das sind Flüsse, die aus Rumänien kommen. Sie sind irrsinnig verschmutzt und ganz einfach nicht nur wegen der Industrie, sondern wahrscheinlich auch wegen der schlechten Agrarpolitik oder Bewässerung oder Chemikalien, die im Bauernwesen genutzt werden.
Und es ist ja die Kirche, die besonders diese umweltgeschädigten Bereiche der Donau auch mit ganz großer Sorge betrachtet. Das war ja auch ein Thema beim Renovabis-Kongress. Sie haben dort einen Vortrag gehalten. Was tut denn die Kirche, um dieser Umweltzerstörung entgegenzutreten?
Ich glaube, dass die Hauptaufgabe der Kirche die Meinungsbildung ist. Die Meinungsbildung in unseren Gemeinschaften und Gesellschaften, besonders dort, wo der Kommunismus jahrzehntelang geherrscht hat. Im Kommunismus war die Umwelt keine Frage. Wir haben damals schon vor der Wende gehört, die Grünen in Deutschland, die Grünen in Österreich. Bei uns war es unmöglich. Wir wissen, dass die Zivilgesellschaft sich erst nach der Wende entwickelt hat. Die Kirche hat sofort das Thema angegriffen und hat versucht, die Meinungsbildung stark nach vorne zu drängen oder ganz einfach durch verschiedene Seminare Leute bewusst zu machen, dass wir für die Schöpfung Verantwortung tragen müssen. Das war der erste Schritt. Danach kamen die konkreten Projekte. Gott sei Dank, Organisationen wie Renovabis, wie auch andere Hilfsorganisationen aus Deutschland und Österreich haben uns auch finanziell unterstützt, aber noch mehr mit Modellen, mit erfolgreichen Modellen, die in Österreich oder in Deutschland schon funktioniert haben. Nachhaltigkeit, Solarenergie und Technik und Abfallfragen und Mülldeponielösungen und so weiter und so weiter. Ganz konkret zu sagen, das können wir in unseren Vereinen und Gemeinden auch verwirklichen. Bei dem Umbau von unseren Pfarrhöfen und Kirchen suchen wir auch Lösungen, wie wir Energie sparen könnten.
Sie haben eben natürlich auch die Industrie erwähnt. Haben denn Kirchenvertreter, egal ob von römisch-katholischer oder von orthodoxer Seite, überhaupt Einfluss auch auf die Industrie? Gibt es in industriellen Kreisen in Osteuropa sowas wie Umweltethik?
Ich glaube eher nicht. Und ich sage auch warum. Es gibt jetzt oder es entwickelt sich oder hat sich nach der Wende entwickelt eine unglaubliche neue Gruppe von neoliberalen Kapitalisten, die weder auf die Kirche noch auf den Staat oder Regierung zuhören. Sie sind eine kleine Gruppe von, ich würde sagen, Monopolisten, Oligarchen und das Wort Ethik ist für sie mehr oder weniger unbekanntes Wort im fremden Wörterbuch. Und deswegen, es ist schwierig, dort etwas zu tun. Ich glaube, dass die Kirche in ihrer prophetischen Sendung und Mission stärker aufsprechen soll. Und wie ich gesagt habe, als Minderheit können wir das uns nicht so viel leisten. Oder auch wenn wir reden, wird es nicht gehört und nicht publiziert. Aber mit der orthodoxen Kirche in Serbien können wir schon gemeinsam. Und wir haben die ersten Schritte gemacht, damit wir zusammenkommen und in diesem Thema eine klare Idee und gemeinsame, sozusagen, gemeinsame Schlussfolgerungen ziehen.
Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg in diesem ökumenischen Bewusstseinswerdungsprozess und in Ihrem Kampf gegen die Umweltzerstörung. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Bischof Dr. Namislav Nemet aus dem Bistum Zrenjanin in Serbien. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön Ihnen auch.
Domradio weltweit, zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis in Verantwortung für die Schöpfung, ökologische Herausforderungen in Mittel- und Osteuropa. Das war das Motto des 14. Internationalen Kongresses Renovabis. Nicht nur Kirchenvertreter nahmen daran teil, sondern auch Umweltexperten aus Politik, aus Wissenschaft. Und am dritten Kongresstag konnten die Veranstalter des katholischen Hilfswerks den ehemaligen Bundesumweltminister Professor Dr. Klaus Töpfer in ihren Reihen begrüßen, der über Umweltschutz als Leitthema des 21. Jahrhunderts referierte. Professor Dr. Klaus Töpfer war nach seiner Amtszeit bei der Bundesregierung unter anderem Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Dann wurde er Gründungsdirektor des Instituts für Klimawandel, Erdsystem und Nachhaltigkeit in Potsdam. Und ich habe ihn jetzt als Renovabis Kongressteilnehmer am Telefon. Guten Tag, Herr Professor Dr. Töpfer.
Einen schönen Tag.
Herr Professor Dr. Töpfer, Sie haben den 14. Internationalen Kongress Renovabis besucht. Kann ich behaupten, dass die dort behandelten Umweltthemen auf Sie als Umweltexperten zugeschnitten waren?
Das glaube ich nicht. Es geht weit über mich hinaus. Mhm. Sie müssen sehen, es handelt sich um die Länder Osteuropas. viele davon neue Mitglieder der Europäischen Union. Sie sind konfrontiert mit der Anpassung an das, was wir in Europa über viele Jahre und Jahrzehnte aufgebaut haben. Die Auswirkungen auf die Landwirtschaft dort sind dramatisch zum Beispiel und damit auch die Auswirkungen auf die Stabilität der Vielfalt der Natur. Wir wissen, dass dieses für Europa gilt und es gilt noch viel mehr auch über Europa hinaus. Immer und immer wieder zitiere ich aus der großartigen Enzyklika von Paul VI., dem großen Montini-Papst, in seiner Enzyklika Populorum Progressio. Er hat dort gesagt, Entwicklung ist der neue Begriff von Frieden. Also wir brauchen in dieser Welt Entwicklung, um die grammatischen Wohlstandsunterschiede zwischen Nord und Süd, zwischen West und Ost aufzuarbeiten. Und wir müssen das tun in einer Weise, dass eben nicht die Natur übernutzt wird, dass das Naturkapital, dass die Schöpfung Gottes zerstört wird. Mhm. Deswegen ist es sinnvoll, in Verbindung zu bringen mit dem Satz, den uns Benedikt der 16. als Motto für den Weltfriedenstag diesen Jahres gegeben hat. Er hat gesagt, willst du den Frieden bewahren, erhalte die Schöpfung.
Sie haben in Freising unter anderem während der Konferenz betont, es gehe darum, die Menschen auf der ganzen Welt jeweils da abzuholen, wo sie stünden. Also es müsste gemäß der örtlichen Gegebenheiten der technische Fortschritt umweltgerecht vorangetrieben werden. Was bedeutet dies denn besonders für Osteuropa?
Ja, ich glaube, für Osteuropa bedeutet das in ganz besonderer Weise, dass wir auch Respekt haben vor dem, was diese Länder mit in die europäische Einheit hineingebracht haben. Diese außerordentlich intensive Naturlandschaft, die wir in Rumänien, bleibt mal dabei, vorfinden, ist ein Stück des Tafelsilbers europäischer Einigung. Und es wäre ganz, ganz eine Fehlentwicklung, würde die jetzt im Einigungsprozess nicht beachtet, nicht Rücksicht genommen darauf. Das ist eine großartige Herausforderung für uns alle. Ich bin auch der Überzeugung, dass wir vieles von dem, was in diesen Ländern auch kulturelle Stabilität mitgetragen hat, bis hin zu dem, was das Christentum, was die katholische Kirche eingebracht hat, was wir auf der anderen Seite sehen, in dem, was auch deutsche Siedlungsgebiete mitgewesen sind, die für die Entwicklung des rumänischen Staates von größter Bedeutung waren. Alles das sind Dinge, die Vielfalt erhalten, die darauf hinweisen, dass Stabilität, wie wir es in der Natur lernen, eben nicht in der Monotonie, sondern in der Vielfalt liegt. Wer nur noch Monokulturen hat, wird hinterher wirklich instabil. Diese klare Erkenntnis, die Vielfalt, ist ja auch in der Religion, auch in unserem Glauben mit angelegt. Es war kein Zufall, dass dort auch orthodoxe Christen sehr stark mit vertreten waren, ihre Vorstellungen vom klösterlichen Leben vorgetragen haben. Ich glaube, es war eine bereichernde Konferenz, eine Konferenz, die wirklich über das Normale hinausgegangen ist, indem mehr oder weniger nur die hinreichend bekannten Aussagen in verschiedener Form dekliniert wurden. Es war ein Eingehen auf völlig neue Denkstrukturen, die uns selbst mit bereichert haben.
Sie haben immer gesagt, in Respekt für die jeweilige osteuropäische Bevölkerung, Sie haben gesagt, ich zitiere, wie Tafelsilber soll man sie behandeln. Heißt das pfleglich umgehen oder können Sie dies irgendwie anders erläutern, was Sie damit meinen?
Ja, ich glaube, das dürfen wir nicht wegwerfen, das ist ganz wertvoll. Es ist außerordentlich wichtig. Wir haben das schon beim deutschen Einigungsprozess gesehen, dass vieles, was dort an der Vielfalt von Natur entstanden ist, im westlichen Bereich nicht mehr da war, weil sehr viel stärker die ökonomische Entwicklung schon vorangeschritten war. Wenn Sie an die großartigen Alleenlandschaften in den neuen Bundesländern denken und viele andere Naturparks, Biotope und Reservate, alles dies sind großartige Dinge, die wir zu bewahren, nicht nur aus Respekt vor den Menschen, die das mitgestaltet haben, sondern auch mit Respekt vor der Erhaltung der Schöpfung. Und das gilt genauso für die Kultur. Es ist deutlich geworden, auch in diesem Kongress, dass die Wohlstandsmessung nur über das Bruttosozialprodukt ganz offenbar zu kurz greift, dass wir uns weiter bewegen müssen, auch die Dinge mit aufzunehmen, die eben nicht einen Marktpreis haben, aber die dennoch für die Stabilität und für das Verständnis in unserer Gesellschaft von höchster Bedeutung sind.
Ich frage Sie abschließend, Ihr Motto, beziehungsweise das Motto des Vortrages war Umweltschutz als Leitthema des 21. Jahrhunderts. Wenn ich Sie ganz provozierend fragen darf, wie viele Vorträge, glauben Sie, müssen in Zukunft von Umweltexperten noch gehalten werden, damit sich das Umweltbewusstsein in der Welt verändern kann?
Ich glaube, es müssen nicht nur Vorträge von Umweltexperten gehalten werden. Es müssen sehr, sehr viele in ihrem täglichen Leben das mit verinnerlichen, es mit ihrem Verhaltensweise belegen. Das ist meistens viel wirksamer und dauerhafter als ein noch so schöner und noch so herausragender Vortrag an einer Veranstaltung, in dem, wenn denn es geht, 200 oder 300 oder auch 400 Menschen teilnehmen. Nein, wir müssen die Menschen erreichen, wir müssen ihnen deutlich machen, dass dies ein Zugewinn ist und nicht ein Verlust, wenn wir uns dafür einsetzen, die Vielfalt der Schöpfung zu halten.
Der ehemalige Bundesumweltminister Prof. Dr. Klaus Töpfer, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses nette Gespräch.
Ich danke Ihnen auch herzlich, alles Gute.
Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Zwar dreht sich in dieser Sendung, wie Sie wissen, alles um den 14. Internationalen Kongress Renovabis, aber das Hilfswerk ist auch in Kongresszeiten in Ost- und Mitteleuropa bei Hilfsprojekten aktiv. Und ich sage schönen guten Tag Daniela Schulz, sie ist Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Renovabis. Guten Tag.
Hallo Herr Knopp.
Frau Schulz, welches Projekt stellen Sie uns denn diesmal vor?
Es geht um ein Projekt der Müllentsorgung in Albanien. Das ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Und zwar, wie das Thema der Sendung ja auch ist, wir hatten Anfang September den 14. Renovabis-Kongress zum Thema in Verantwortung für die Schöpfung, ökologische Herausforderungen in Mittel- und Osteuropa. Welcher Art diese ökologischen Herausforderungen sind, das hat die Schwester Christina Färber aus Albanien berichtet. Die gehört zu den Schwestern der spirituellen Weggemeinschaft aus der Schweiz und die arbeitet in Dobrac. Das ist ein Vorort von Shkodra in Nordalbanien. Ursprünglich wohnten hier muslimische Familien, die in der Landwirtschaft und Fischfang im Shkodrasee tätig waren. Aber seit den 90er Jahren wächst der Ort sehr stark an. Menschen, die hinzuziehen, die kommen fast sämtlich aus den katholisch geprägten Bergregionen im Nordwesten Albaniens. Sie verlassen ihre Heimat, weil sie dort keine Perspektiven für ein Leben in den Bergen sehen. Fehlende Verdienstmöglichkeiten, kaum Infrastruktur und auch Bedrohung durch die immer noch existente Blutrache. Dobrac ist zu einem Ort der Marginalisierten geworden. Neben der hohen Arbeitslosigkeit ist aber das größte Problem die unzureichende Infrastruktur. Denn die Siedlung entstand ungeplant und entsprechend ohne administrative Vorgaben. Das Wasser kommt zum größten Teil aus eigenen Brunnen. Nach und nach werden auch Stromleitungen gelegt, aber eine Abwasser- und vor allem eine geregelte Müllentsorgung fehlt. Die Stadt Shkodra kommt dieser Aufgabe nicht nach. Der Müll wird also überwiegend in die großen, noch aus kommunistischer Zeit stammenden Entwässerungskanäle geworfen. Wie das konkret aussieht, beschreibt die Schwester Christina in ihrem Vortrag auf dem Kongress wie folgt. Nach 50 Metern rechts vom Kloster sucht die Kuh des Nachbarn im Kanal nach Wasser. Sie wühlt sich durch Plastiktüten, Fischreste vom Fischlokal nebenan, Kartons und Konservendosen, Motoröle und Babypampers. Ein Geruch nach Aas lässt uns mal wieder vermuten, dass ein paar junge Hunde im Plastiksack in das Kanalwasser geworfen wurden. Eine insgesamt katastrophale hygienische Situation und der ideale Nährboden für die Ausbreitung von Krankheiten. Diese Situation zu ändern, das ist das Hauptanliegen der Schwesterngemeinschaft. Indem sie die Müllentsorgung zum Anliegen der Bürger machen und in lokaler Zuständigkeit erledigen, fördern sie das zivilgesellschaftliche Engagement der Menschen und somit auch ihr Selbstbewusstsein und ihre Zusammengehörigkeit. Über das gemeinschaftliche Arbeiten finden die Schwestern auch immer wieder Anknüpfungspunkte für ihre seelsorgerische Arbeit. Weil die Stadt hier eben faktisch nichts tut und die Situation aber unerträglich ist, unterstützt Renovabis die Schwestern bei diesem Vorhaben. Schwester Christina beschreibt, Renovabis hat uns hier in Dobrac eine Müllabfuhr mit Pferd und Wagen samt Mülltonnen finanziert. Wir haben einen Vertrag mit den Bewohnern geschlossen, dass die Mülltonnen ausschließlich für Müll verwendet werden dürfen. Einige sind als Mehltonnen, Kleiderschränke und so weiter in Verwendung gekommen. Da haben wir dann abgeholfen. Wir erziehen auch Kinder und Jugendliche zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung. Unser Viertel gilt inzwischen als das sauberste im ganzen Umfeld von Shkodra. Die Menschen haben Freude, wenn sie Schönheit erleben. Sie haben ja eine innere, natürliche Sehnsucht nach Sauberkeit, nach Reinheit der Natur, die ja die Reinheit der Seele widerspiegelt. Wir müssen diese Sehnsucht wachhalten, über die Zeiten des Mülls hinweg. Denn wer im Stall lebt, verhält sich wie im Stall. Wer aber ein Ambiente hat, das schön ist, die Kultur des Lebens unterstützt, der wird sich auf Dauer auch anders verhalten. Wir setzen uns dafür mit unserer ganzen Kraft und bis heute mit Erfolg ein. So Schwester Christina. Das Beispiel von Dobrac wurde sogar zum Vorbild anderer dörflicher Siedlungen, wie zum Beispiel dem Küstenort Vilipoja. Das Projekt ist hinsichtlich seiner zivilgesellschaftlichen Modellhaftigkeit beispielhaft in ganz Albanien. In Dobrac stinkt der Müll nicht mehr zum Himmel und bisher übliche Verhaltensweisen, dazu gehört auch Wegwerfen von Müll, gelten dort nicht mehr als normal.
Ja, und ich finde, liebe Frau Schulz, das in Anführungsstrichen schreit nach Spenden. Und wenn Sie diese Schwesterngemeinschaft unterstützen möchten oder jedes andere Hilfsprojekt bei Renovabis, dann lege ich Ihnen gemeinsam mit Frau Schulz jetzt noch einmal die Internetadresse ans Herz. Nämlich www.renovabis.de. Dort erfahren Sie dann alles über die aktuellen Projekte und auch die Bankverbindung. Ich danke Ihnen herzlich, Daniela Schulz, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Renovabis. Noch einmal für Sie die Internetadresse, wenn Sie spenden möchten, www.renovabis.de. Frau Schulz, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch. Wiederhören.
Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Der 14. internationale Kongress Renovabis, er ist vorbei. Die Teilnehmer sind bereits nach Hause zurückgekehrt. 3 Tage lang wurde in Freising über Umweltprobleme debattiert, in Arbeitskreisen nach Lösungen gesucht, über theologische Möglichkeiten zur Bewahrung der Schöpfung gesprochen. Ja, es ist Zeit, um Bilanz zu ziehen und das mache ich am besten mit dem Geschäftsführer von Renovabis, Dr. Gerhard Albert. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag und grüß Gott nach Köln.
Herr Dr. Albert, in Verantwortung für die Schöpfung, so lautete das Motto des bewegenden Kongresses. Welche Zielsetzungen hatte sich die Solidaritätsaktion eigentlich damit gesetzt? Und wenn ich Sie fragen darf, was hat der Kongress aus Ihrer Sicht gebracht?
Wir sind ja ein Werk für Osteuropa und in dieser Verantwortung haben wir ein Ziel gesucht, nämlich die drängender werdenden Umweltprobleme in Mittel- und Osteuropa zu thematisieren, gemeinsam mit unseren Partnern, die an Lösungen arbeiten, die sich durch diese Realität herausgefordert fühlen. Mhm. Das ist der eine Zugang. Der andere Zugang war, wir tun das als ein katholisches, als ein kirchliches Werk. Und wir gehen von einem bestimmten Bild von Schöpfer und Schöpfung aus. Wir haben das ja auch genannt. Verantwortung für die Schöpfung. Mhm. Die Bewahrung der Schöpfung ist für Christen verbunden mit dem Eintreten für die Würde des Menschen. Der Mensch ist Teil der Schöpfung Gottes, aber ihm ist nach unserem Glauben von Gott auch die Schöpfung zur treuhänderischen Verwaltung anvertraut. Wir sind nicht die Eigentümer, sondern die Verwalter und müssen darüber Rechenschaft ablegen.
Mhm. Und das welche, waren die beiden. Ja, welche ja? Bilanz würden Sie jetzt ziehen? Nach Beendigung des Kongresses?
Wir haben ein ungeschminktes Bild erhalten von den Zuständen, von den Herausforderungen in vielen Ländern des östlichen Europas. Wir sind an unsere Verantwortung auch im eigenen Haus erinnert worden. Und ich kann gerne noch einige Beispiele nennen. Und was die geistliche Verantwortung angeht, die Verantwortung vor Gott, haben wir auf theologischer Ebene reflektiert darüber, wie dieser Auftrag Gottes, die Schöpfung zu verwalten, zu verstehen ist. Es waren sich alle einig, dass hier große Erwartungen sich an die Kirchen richten, mhm. dass aber auch kirchlicherseits die Verantwortung für die Schöpfung vielleicht manchmal noch zu wenig wahrgenommen wird. Sie ist sicher erkannt, aber die praktische Umsetzung fehlt sowohl hier als auch dort noch an vielen Stellen. Mhm. Man wünscht sich, dass die Kirche, dass die Christen hier mehr Flagge zeigen.
Ja, also Sie glauben, dass diese spezifisch kirchliche Kompetenz noch besser positioniert werden müsste?
Das geschieht, ich möchte es noch einmal sagen, an vielen Stellen. Viele unserer kirchlichen Einrichtungen hier in Deutschland arbeiten nach ökologischen Gesichtspunkten. Das ist sehr wichtig und anerkennenswert und wurde auch anerkannt. Aber die Vorbildhaftigkeit solchen Handelns, die müsste vielleicht noch besser ausstrahlen. Sicher auch im Gespräch mit unseren Partnern weltweit und auch in Mittel- und Osteuropa. Wir ermutigen unsere Partner, dass sie in der Projektzusammenarbeit, wenn es zum Beispiel um Neubauten geht, mhm. Materialien und Techniken verwenden, die energiesparend sind, die nachhaltig sind. Das ist an einigen Stellen schon fast Standard, an anderen Stellen müssen wir dann noch Überzeugungsarbeit leisten. Mhm. Es hat immer auch etwas mit dem Geld zu tun, hier wie dort. Es ist teurer, kostspieliger, nachhaltig und umweltschonend zu bauen und sich zu verhalten, aber die Zukunft unserer Lebenswelt, die Zukunft der nachfolgenden Generationen sollte es uns wert sein.
Ich hatte über das Thema schwierige Umweltbewusstseinsbildung in den osteuropäischen Ländern bereits mit Bischof Dr. Namislav Nemeth gesprochen. Er kennt ja insbesondere die Probleme in Serbien, er kommt ja daher. Jetzt frage ich Sie mal zum Abschluss, was glauben Sie, wie können wir denn so ein generelles Umweltbewusstsein, besonders in den Ländern, mit denen Renovabis zu tun hat, erzeugen? Ist das überhaupt möglich?
Wenn über viele Jahrzehnte hinweg durch ein Regime wie das kommunistische, das die Natur als Ressource der Ausbeutung verstanden hat, die Menschen in bestimmter Weise geprägt worden sind, und wenn nach dem Zusammenbruch des Kommunismus ein turbokapitalistisches Weltbild dieses abgelöst hat, das in dem Verhältnis zur Umwelt sich nicht besser verhält, dann ist es eine Frage der nächsten ein, zwei Generationen. Es ist eine Frage des Vorbilds und der Erziehung. Und wir stoßen immer wieder darauf, dass unsere Partner Beispiele geben wollen. Wir hatten Schwestern eines orthodoxen Klosters aus Rumänien zu Gast, die konsequent ihr Kloster nach ökologischen Gesichtspunkten wieder aufgebaut haben. Es war in der kommunistischen Zeit zerstört worden. Und konsequent wirtschaften, Landwirtschaft und Handwerk nach ökologischen, nachhaltigen Gesichtspunkten. Solche Vorbilder, die strahlen aus auf die Menschen in der Umgebung, wie wir gehört haben. Und diese Vorbildhaftigkeit des Handelns ist das, was jeder Christ, jede Christin an seinem Ort, an ihrem Ort dann auch tun kann. Und unsere Partner, mit denen wir kooperieren, haben den festen Willen dazu, diesen Ansatz weiterzuführen.
Sie kennen den berühmten Spruch, Kleinvieh macht auch Mist.
So ist es.
Genau, und in diesem Zusammenhang möchte ich auf eine gelungene Aktion noch hinweisen. Der 12-jährige Schüler Felix Finkbeiner, der bei Ihnen zu Gast war, er ist Gründer der internationalen Schülerinitiative Plant for the Planet. Er war zu Gast beim Kongress und er hat bei Ihnen einen Baum gepflanzt. Jetzt frage ich Sie zum Schluss, handelt es sich dabei nur um einen Jugendtraum oder steckt dahinter eine große visionäre Kraft?
Um beides. Visionen gedeihen am besten in der Jugend, wenn man noch unverbildet ist und wirklich auch noch die Welt vor sich hat und vor sich sieht. Und wir waren doch sehr beeindruckt, das zu hören, dieser feste Vorsatz, Millionen von Bäumen in verschiedenen Teilen der Welt zu pflanzen. In einzelnen Ländern ist er schon sehr weit damit gekommen. Er ist das natürlich nicht alleine, sondern er sucht überall Verbündete, Kinder und Organisationen, die in diesem Sinne wirken, und ich glaube, er hat bei uns auch einige Partner gefunden. Und wir haben tatsächlich zusammen ein Bäumchen hier auf unserem Freisinger Domberg gepflanzt. Da haben wir zwar schon ziemlich viele, aber dieses Apfelbäumchen erinnert uns immer an den Kongress und an seine Botschaft, damit das Ganze auch nachhaltig bleibt.
Auf dass es viele Bäume geben wird in Zukunft. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Renovabis-Geschäftsführer Dr. Gerhard Albert. Und das, meine Damen und Herren, waren 2 Stunden Domradio weltweit mit Renovabis. Ich möchte Ihnen zum Schluss etwas ganz Wichtiges ans Herz legen. Das mache ich immer und ich finde es wichtig. Unterstützen Sie bitte Renovabis mit Ihren Spenden. Die näheren Informationen dazu finden Sie bei www.renovabis.de. Und alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie wie immer unter www.domradio.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und am Mikrofon verabschiede sich Bernd Knopp. Ciao.